Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, nein, vielleicht. Ist Glyphosat jetzt krebserregend oder nicht? Das ist eine grundsätzliche Frage, die die Emotionen und auch die politische Debatte regelmäßig hochkochen lässt. Wir erinnern uns, als die EU die Zulassung zuletzt verlängert hat, das gab einen Riesenbuhai. In den USA, da wird diese Debatte sogar noch ein bisschen emotionaler geführt. Und da hat jetzt eine Jury entschieden, eines Gerichts, dass Glyphosat in der Tat für die Krebserkrankung eines Mannes mitverantwortlich sein soll. Wir gucken uns deshalb die Datenbasis gleich nochmal an und sprechen auch darüber, warum diese Debatte so emotional geführt wird. Und wir schauen nach Lückte. Das ist der Ort, wo Dutzende Kinder missbraucht wurden, auf einem Campingplatz. Und wo es Dutzende Akteure gab, die das hätten verhindern können. In den Behörden. Denn es gab genügend Warnungen und Hinweise. Das Vertrauen in die Behörden ist weg, auch weil wohl von einzelnen Akteuren versucht wurde, die Tat zu vertuschen. Ein Fall, der wohl leider eine ganze Menge über unsere Gesellschaft sagt. Sprechen wir gleich drüber. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. In den USA hat in einem Gerichtsverfahren jetzt eine Jury entschieden, dass das Pestizid Glyphosat maßgeblich zur Krebserkrankung eines Mannes beigetragen hat. Diese Entscheidung ist aus deutscher Perspektive nicht nur interessant, weil Monsanto, also der Hersteller, inzwischen zum Bayer-Konzern aus Leverkusen gehört. Die Bayer-Aktie gab dann auch prompt heute nach. Wir reden also über Konsequenzen für ein Unternehmen, was immer auch Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet. Das Thema ist auch interessant, weil Glyphosat ja nach wie vor auch in der deutschen Landwirtschaft eingesetzt wird. Zulassung in Europa zuletzt wieder verlängert. Und da stellt sich die Frage, ist Glyphosat jetzt krebserregend oder nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das möchte ich mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion besprechen. Georg, lass uns zu Beginn noch mal kurz auf diesen US-Fall gucken. Eine Jury hat entschieden, dass Glyphosat hier für die Erkrankung ursächlich sein soll. Wissen wir denn, auf welcher Basis die Jury ihr Urteil gefällt hat?
Wir wissen nicht genau, welche Gutachten, welche Studien sie sich vorgenommen hat, aber wir wissen, was es dazu gibt. Und da gibt es ja immer zwei verschiedene Ansichten, die sich gegenüberstehen. Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Das ist eine Kategorie, in die sehr viele Produkte, sehr viele Stoffe eingeordnet werden, beispielsweise rotes Fleisch, sehr heiße Getränke. Es gibt eine Stufe darüber, die sicher krebserregend ist. Da gehört dann rein Alkohol, Tabakrauch, aber auch Wurst. Und es kommt da immer auf die Mengen an und auf die Art, wie man den ganzen Dingen ausgesetzt ist, ob es dann wirklich aus dem prinzipiellen krebserzeugenden Potenzial auch tatsächlich eine Krebserkrankung werden kann. Und demgegenüber stehen Institutionen wie das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland, auch viele andere internationale Institutionen, die sagen, angesichts der Mengen und angesichts der Art der Umstände, wie das Mittel verwendet wird, kann es nicht als krebserregend bewertet werden. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass die Krebsforschungsagentur der WHO öffentlich zugängliche Studien zur Grundlage gemacht hat, während zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung auch Studien der Industrie heranzieht, die nicht veröffentlicht worden sind und die dann wegen einseitiger Ausrichtung, zumindest einseitiger Interessen, auch kritisiert werden. Also die Studienlage ist da, kann man sagen, uneinheitlich.
Und gibt es denn überhaupt eine Studie, die ganz klar sagt, jo, dieses Zeug ist auf jeden Fall unter allen Umständen krebserregend?
Es gibt Studien, die sagen, die einen statistischen Zusammenhang herstellen. Es gibt wohl auch eine Plausibilität, wie das kommen kann, und zwar für eine ganz bestimmte Krebsart, das Non-Hodgkin-Lymphom, also ein Lymphdrüsenkrebs. Und es gibt Studien, die das bestreiten. Offensichtlich ist es aber so, dass die Studien, zumindest für diese Geschworenen, die Studien, die die Krebsgefahr bejahen, plausibel genug sind, dass sie da einen wesentlichen Faktor sehen. Und es gibt eine ganz beeindruckende Zahl von Klagen, ungefähr 10.000 im Zusammenhang mit Glyphosat in den USA. Das sind ja jeder für sich genommen auch schon Fälle.
Es gibt ja im Prinzip zwei Arten, wie man diesem Glyphosat ausgesetzt sein kann. Das eine ist als Verbraucher. Also, dass man Dinge konsumiert, die unter Einsatz von Glyphosat produziert wurden, also beispielsweise Gemüse. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die diesem Stoff direkt ausgesetzt sind, weil sie damit arbeiten. Und das ist ja auch der Fall jetzt in den USA. Da reden wir über jemanden, der dieses Mittel zum Einsatz gebracht hat. Du hast es eben schon angeschnitten, aber ich glaube, wir müssen es nochmal vertiefen. Also in diesem Fall macht dann tatsächlich auch bei Glyphosat ja, die Dosis das Gift.
Ja, davon kann man ausgehen. Die Diskussionen und auch die Klagen, da geht es immer um Anwender, soweit es mir bekannt ist zumindest. Glyphosat-Rückstände finden sich auch in Lebensmitteln. Man hat es zum Beispiel mit großem öffentlichen Echo im Bier gefunden, wo ja auch das sichere Krebsgift Alkohol enthalten ist, in viel, viel größeren Mengen. Und das sind wirklich relativ kleine Mengen, bei denen es über Krebsfälle noch, soweit ich weiß, keinen einzigen Verdachtsfall gibt. Das geht dann immer um die Anwender, die vielleicht auch bei unsachgemäßer Anwendung, das wird man auch im Einzelfall beurteilen müssen, vielleicht aber auch bei sachgemäßer Anwendung viel größeren Mengen ausgesetzt sein können. Es gibt ja auch die Berichte, wo Glyphosat großflächig versprüht wird und dann ganze Dörfer was davon abbekommen. Das ist dann möglicherweise auch was für Unbeteiligte.
Aber das ist dann etwas, was man zum Beispiel vom Einsatz hier bei uns in Deutschland ja auch unterscheiden muss, weil so großflächig wird es hier dann nicht angewandt.
Ja, das betrifft zum Beispiel Südamerika. Einige Länder, Argentinien ist dafür bekannt und bei uns ist das sicherlich in den Mengen nicht der Fall.
Diese Frage, ob Glyphosat jetzt krebserregend ist oder nicht, du hast es eben geschildert, die Studienlage ist da uneinheitlich und die Debatte darüber wird insgesamt ziemlich emotional geführt. Wie erklärst du dir das?
Das ist auch eine Stellvertreterdebatte. Es geht um das industrielle Agrarmodell. Es geht zum Beispiel gegen die Gentechnik. Mhm. Die Kritiker von Glyphosat, jetzt unabhängig von dem Krebsverdacht, wenden ein, Glyphosat ist ein Mittel, das tötet jede Pflanze und es wurden mit gentechnischen Methoden Pflanzen gegen dieses Mittel unempfindlich gemacht. Die können dann darauf wachsen. Und wer gegen die Gentechnik ist, hat mit Glyphosat sozusagen ein zusätzliches Feindbild. Mhm. Das ist die eine Seite. Es geht auch gegen die industrialisierte Landwirtschaft. Es geht gegen einen US-Konzern, der für rüde Geschäftsmethoden bekannt geworden ist. Und also Monsanto, der sich damit sicherlich auch jede Menge Feinde gemacht hat. Und die Befürworter, die sagen, es geht um Technikfeindschaft, es geht um ideologische Opposition gegen die grüne Gentechnik. Andere Pestizide seien viel gefährlicher als Glyphosat und man mache daraus eine Kampagne gegen die moderne Landwirtschaft. Und Glyphosat sei das bestuntersuchte Mittel dieser Art auf der ganzen Welt, weil es eben auch so viel eingesetzt werde. Alternative Methoden seien möglicherweise wesentlich gefährlicher. Und wenn man aufs Pflügen kommt mit großem Aufwand, was eine Alternative zu Glyphosat ist, das sei klimaschädlich, weil man da wesentlich mehr Öl einsetzen muss, um die Schlepper da über den Acker zu ziehen.
Das zeigt ja auch, wie komplex diese Debatte ist. Und wir haben uns jetzt diesen Punkt der Gefährlichkeit für die menschliche Gesundheit rausgesucht und den noch ein bisschen ausgeführt. Aber da ist eben auch das Stichwort Biodiversität. Und da, wenn wir da noch mal ganz kurz drauf gucken, weil ich glaube, das muss man bei dieser komplexen Debatte, da lassen sich letztliche Auswirkungen von Glyphosat ganz klar ausmachen, oder?
Ja, das ist ganz klar. Das Bundesamt für Naturschutz hat sich da zum Beispiel mit befasst und es hat direkte Wirkungen gefunden, vor allem bei Wasserlebewesen. Wenn Glyphosat ins Wasser kommt, dann gibt es zum Beispiel weniger Kaulquappen, Amphibien seien dadurch gefährdet und wichtiger noch indirekte Effekte. Die Ackerbegleitflora wird durch Glyphosat ja im Grunde genommen totgespritzt und dann verschwinden Arten, auch die davon leben. Arten vom Regenwurm bis zum Rebhuhn, das stark zurückgegangen ist. Diese Wirkungen sind ziemlich klar belegt. Allerdings stellt sich auch da die Frage, wenn man Intensivlandwirtschaft auf andere Weise betreibt, möglicherweise auch mit dem Pflug, dann könnten dieselben Effekte eintreten. Ich habe in der letzten Woche mit einem Bauern aus meinem Dorf über Glyphosat diskutiert, genau über diesen Aspekt. Und der sagte, was willst du eigentlich, pflügen oder Glyphosat? Das führt zu demselben Effekt. Das eine wird verteufelt, das andere nicht. Möglicherweise muss man da die Intensivlandwirtschaft insgesamt überdenken, aber auch unter dem Aspekt, wir wollen alle satt werden.
Da haben wir dann auch ganz schnell eine Grundsatzdebatte am Hals. Einen Schritt nochmal zurückgemacht. Du hast Monsanto, das Unternehmen, eben schon angesprochen. Das ist jetzt ja nicht mehr ein rein amerikanischer Konzern, sondern das gehört zum Bayer-Konzern in Leverkusen. Du hast auch die Zahl der Klagen erwähnt, die da im Raum stehen. Knapp 10.000 sind anhängig. Könnte das jetzt für den Bayer-Konzern nochmal richtig, richtig fies werden, auch in finanzieller Hinsicht und dann letztlich auch mit Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, Bayer hat Monsanto geschluckt und Monsanto Monsanto gibt es ja in dem Sinne nicht mehr und das kann für Bayer durchaus gefährlich werden. Bayer hat 660 Millionen Euro allein für die Rechtskosten dieser Klagen zurückgestellt. Und wenn Bayer dann verliert, das ist ja noch nicht ausgemacht, das kann ja auch sein, dass es ein großer Teil dieser Klagen gewonnen wird, aber wenn Bayer dann verliert, dann kostet das möglicherweise ein Vielfaches und das kann dann auch aufs Geschäftsmodell gehen.
Lückte ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Etwas mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt im Naturpark Teutoburger Wald und alle vor Ort sagen Lüchte. Hier ist auf einem Campingplatz nicht nur ein Verbrechen geschehen, sondern eine ganze Serie von Verbrechen. Beweise, die aufklären könnten, sind verschwunden aus dem Gewahrsam der Polizei. Es geht um den Missbrauch von Kindern, um die Produktion von Videomaterial, das diesen Missbrauch zeigt. Bekannt geworden ist das alles im November und seitdem gibt es im Prinzip jede Woche neue Nachrichten darüber, die die Tat noch surrealer und düsterer machen, beziehungsweise zeigen, wie düster das alles tatsächlich ist. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen. Moritz, magst du noch mal zusammenfassen, was ist da eigentlich passiert?
Na, da sind Kinder missbraucht worden und ja, im großen Stil und über einen langen Zeitraum. Und laut dem Innenministerium hier in Nordrhein-Westfalen, das war vergangene Woche im Innenausschuss, die Sitzung, sind es mehr als 30 Opfer. Damals war die Rede von 34 gesicherten Opfern, also Kindern, die Opfer von diesen Straftaten geworden sind. Dazu gab es noch Verdachtsfälle, wo man die Behörden sich noch nicht ganz sicher waren, ob noch diese weiteren Kinder ebenfalls Opfer geworden sind. Das liegt auch ein bisschen mit den, ja, das kann man wohl sagen, schlampigen Ermittlungen über die letzten Wochen und Monate zusammen. Mhm. Da werden Kinder müssen teilweise erneut aussagen. Also insofern, das so ein bisschen zu der Dimension. Also es kann am Ende Stand jetzt zu knapp 50 Opfern kommen, die eben auf diesem Campingplatz dort ja, missbraucht wurden. Und zwar über Jahre, seit dem Jahr 2008 soll es mehr als 1000 Fälle geben, wo eben dieser Haupttäter ja, zusammen mit Komplizen eben Kinder missbraucht hat. Und zwar über Jahre hinweg, sie dabei auch gefilmt hat. Und als wenn das nicht noch schon reichen würde, setzte er dabei eben auch ein Pflegekind ein, ein kleines Mädchen, was er von den Behörden sozusagen in die Obhut bekommen hat im Jahr 2017. Und nach den bisherigen Ermittlungen soll er dieses Mädchen eben auch dazu verwandt haben, weitere Kinder letztendlich angelockt zu haben. Und die Behörden, das Jugendamt, aber auch die Polizei, da soll es über Jahre hinweg Hinweise gegeben haben, dass da etwas nicht stimmt. Und wenn man sich die Bilder von diesem Campingplatz, von diesem Ort auch noch anguckt, dann ist das ja auch mehr als schaurig. Also es ist vermüllt. Allein die Tatsache jetzt unabhängig mal von diesen Straftaten, über die wir jetzt sprechen müssen und die hoffentlich jetzt bald alle dann mal am Tageslicht sind, nichtsdestotrotz übersteigt es meine Vorstellung allein, wenn ich nur diese Bilder sehe, dass man ein Kind dort in die Obhut geben kann.
Magst du das Mikro noch mal ein kleines bisschen weiter zu dir ranziehen? Vielleicht hast du dann ein bisschen weniger Hall. Bekannt geworden ist das alles Ende letzten Jahres und als wäre diese Tat, als wären diese Taten nicht schon schlimm genug, das bekommt ja dann noch eine zusätzliche Dimension, weil Beweismittel verschwunden sind. Was wissen wir darüber?
Nun, das war vor einigen Wochen, da hat Innenminister Herbert Reul von der CDU ganz kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt, musste dann sozusagen eingestehen, dass eben Beweismaterial, ich habe ja gerade eben gesagt, es wurde gefilmt, also wurde eine unglaublich große Datenmenge dort letztendlich gefunden, teilweise auch erst verzögert gefunden, also das zum Thema schlampige Ermittlungen, die mittlerweile ja auch ein Sonderermittler aus Düsseldorf dorthin gesandt führt und auch eine übergeordnete Polizeibehörde. Aber der musste einräumen oder musste bekannt geben, dass eben 155 CDs und DVDs verschwunden sind. Und zwar verschwunden aus einer Polizeibehörde, da Kreispolizeibehörde Lippe, also das die zuständige Polizei dort vor Ort, und bis heute auch nicht mehr aufgetaucht sind. Damals, als das bekannt wurde, hieß es, ja, man wüsste nicht genau, was da drauf ist und wie relevant das ist. Und es gäbe ganz sicher genug Material, um eben eine sichere Anklage und all solche, um die Strafverfolgung zu gewährleisten. Nur im Zuge der letzten Tage und Wochen kam dann raus, zum einen, dass eben ein Polizeischüler damit beauftragt war, dieses Material zu sichten. Das ist schon mal etwas, was behördlich überhaupt nicht vorgeschrieben ist. Mhm. Und dann kam weiter heraus, dass zeitweise die Ermittlungskommission, die sich eben mit diesem Fall Lückte beschäftigen sollte, von einem Mann, von einem Beamten geleitet wurde, dem in anderen Fällen sozusagen die Vernichtung von Beweismaterial zu Lasten gelegt wurde. Dabei war auch eine Sexualstraftat, in dem Fall zu Lasten einer erwachsenen Frau, nichtsdestotrotz auch eine Sexualstraftat dabei. Und dieser Mann, als wenn das nicht schon reichen würde, war auch der Tutor des Polizeischülers, der eben dieses Material gesichtet hat. Und nachdem man das am Anfang so ein bisschen, ja, das kann vielleicht mal passieren.
Hups.
obwohl es natürlich nie passieren darf. Ich erinnere nochmal daran, aus der Polizeibehörde selber.
Der Wahnsinn.
Ist da natürlich jetzt mittlerweile eine Anzeige erstattet worden und Reul, der Innenminister, der selber geht auch davon aus, dass das Material wohl nie wieder auftauchen wird.
Reden wir hier also über Vertuschung?
Naja, also ich habe jetzt nur die Fakten geschildert und du hast direkt dieses Wort in den Raum gestellt und ehrlicherweise, wenn man da, das ist eine Rechnung, 1+1, natürlich muss das alles noch bewiesen werden und rechtssicher nachgewiesen werden, aber dieser Verdachtsfall steht auf jeden Fall im Raum, klar.
Und nicht nur da haben wir behördlich Dinge, die enorm schief gelaufen sind. Du hast es ja eben auch schon mal angeschnitten. Die Behörden haben hier in großem Stil offensichtlich unsauber gearbeitet. Dieses Mädchen wurde dem Mann auf dem Campingplatz in Obhut gegeben. Und es gab ja schon ziemlich früh auch Hinweise auf missbräuchliches Verhalten. Warum ist dem nicht nachgegangen worden?
Ja, das ist eine Frage, die jetzt eine relativ einfache Frage und die steht im Raum. Es gab über Jahre hinweg Hinweise und dann auch konkret gegen Jahresende gab es dann, du hast die Behörden angesprochen, das ist das Jugendamt in Hameln, was da vor allem im Blickpunkt steht. Und die mussten jetzt auch einräumen, dass es da nicht nur sozusagen, ja, wie soll ich es formulieren, Nachlässigkeiten vielleicht gegeben hat, sondern dass es da auch gegen Ende letzten Jahres, wie gesagt, als das alles dann bekannt wurde und die Ermittlungen ins Rollen kamen, dass es da Versuche gegeben hat, sozusagen Akten zu fälschen oder zu Dinge zu löschen, die eben bekannt waren über diesen Haupttäter, der mit zwei anderen Tätern ja mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Stand heute gibt es 7 Beschuldigte. Und dieses Land, dieses Jugendamt musste jetzt einräumen, dass sie 5 weitere Kinder neben dem Mädchen vom Campingplatz in Obhut genommen hat, weil es da den Verdacht gibt, dass Eltern, das ist sozusagen die neueste Entwicklung in diesem Fall, dass Eltern ihre Kinder diesem Haupttäter zugeführt haben. Und da das Wort fassungslos benutze ich jetzt wirklich schon seit Wochen und Monaten in diesem Fall. Aber da hat es auch erneut zum Beispiel auch der Innenminister Reul heute benutzt gegenüber dem WDR, hat gesagt, er ist fassungslos, dass es eben einen Vater gibt, der 3 eigene Kinder diesem Campingplatz zugeführt hat.
Ja, aber auch eine Fassungslosigkeit darüber, dass Menschen das zugelassen haben, dass da nicht gehandelt wurde in den Behörden, dass da bei der Polizei einfach Dinge wegkommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Was macht denn das eigentlich mit den Menschen da in der Region? Stichwort Vertrauen in die Behörden, weil das Ganze muss jetzt ja auch durch die Behörden aufgeklärt werden.
Ja, natürlich. Das ist natürlich das große Problem. Plus es gibt natürlich noch weitere konkrete oder vielleicht konkrete Auswirkungen. Du hast es gesagt, das Vertrauen in die Behörden ist natürlich erschüttert, keine Frage. Die Ermittlungen sind mittlerweile von da weggenommen worden in die übergeordnete Behörde nach Bielefeld beziehungsweise zum Landeskriminalamt. Aber wir reden ja auch über die Strafverfolgung. Also möglicherweise kann durch diese schlampigen Ermittlungen am Ende vielleicht kommen Täter schuldlos davon. Oder es werden Täter gar nicht ausfindig gemacht, weil eben, Stichwort 155 CDs, DVDs, Beweismaterial fehlt. Und die ganze Liste, ne, also dieses gigantische Verbrechen in diesen Dimensionen, also fast 50 Kinder wahrscheinlich, über 1000 Fälle, dann die Untätigkeit der Behörden, diese fehlerhaften Ermittlungen, dann die Vertuschungsversuche, vielleicht, wahrscheinlich, eben bei Polizei und Behörden, die Aufsichtsbehörde, ne, die nicht rechtzeitig Stand heute eingeschritten ist. Naja, und dann der Verdacht heute, dass weitere Eltern beteiligt sein könnten. Also ein Oppositionspolitiker hier in Düsseldorf, Hartmut Ganske von der SPD, der hat das mal sinngemäß so formuliert, auch schon vor einigen Wochen bereits. Also wenn man ein Drehbuch geschrieben hätte, dann wäre man mit dieser Geschichte nicht durchgekommen. Und ich glaube, oder ich befürchte, dass das noch nicht alle Kapitel davon waren.
Ja, diesen Tatort, den hätten wir alle verrissen, wenn wir den so gesehen hätten, weil wir es für unmöglich gehalten hätten. Die Vertuschung zu erklären, ist, glaube ich, komplett unmöglich, kriminelles Interesse zu verstehen. Das wollen wir hier auch gar nicht versuchen. Aber dieses ansonsten doch zum Tragen kommende systematische Versagen, also einmal bei den Ermittlern, aber auch bei den Behörden, die für die Kinder zuständig waren, hast du dafür irgendeine Erklärung?
Nein. Also wenn ich mir jetzt auch noch mal, gestern gab es eine Pressekonferenz in Hameln, der Landrat, der zuständig ist für die Behörden, der natürlich jetzt extrem und auch meines Erachtens vollkommen zu Recht unter Druck steht, der hat dann versucht, manche Dinge durch einen Krankenstand in seiner Behörde zu erklären, durch andere Facetten. Ich habe da keine Erklärung. Und erst recht in dieser Ballung dieser ganzen Punkte und dann auch eigentlich bei der Sensibilität, die dieses Thema erfordert. Also wir reden jetzt hier nicht über einen Straßenneubau, auch hochsensibel, klar. Aber ne, wir reden über Kindeswohl und Kindesmissbrauch auf der anderen Seite. Also ich kann mir das nicht erklären, stehe da, wie gesagt, fassungslos davor, weiß auch, dass das natürlich, ja, also mir fehlen da mitunter die Worte.
So, harter Cut jetzt, aber ich finde, wir müssen auch noch mal ganz kurz erklären, wieso wir diesen Ort so aussprechen, wie wir das tun. Denn da gab es hier im Haus durchaus Diskussionen und ehrlich gesagt, so ganz einheitlich machen wir es auch nicht. Deshalb habe ich Moritz vor unserem Gespräch erstmal gefragt, was sagen wir denn jetzt in unserem Gespräch? Lüchte oder Lückte?
Wir sagen Lückte. Also so ist zumindest eine Art Empfehlung hier im Haus. Damit ecke ich in Düsseldorf und auch in Nordrhein-Westfalen auch vor Ort natürlich ein bisschen an, wird mitunter auch mal zur Seite genommen und gesagt, Herr Küpper, das heißt Lüchte. Sie wissen das schon, ne? Die Leute dort sprechen das so aus und das stimmt auch. Und fast alle meine O-Tongeber, sei es der Minister, aber auch andere, obwohl da auch manchmal auch beide Aussprachen letztendlich verwendet werden, das führt dazu so einer Diskrepanz. Der Grund ist einfach, überregional ist wohl so festgeschrieben, dass es Lückte heißt. Ich selber komme da mittlerweile auch fast schon ein bisschen durcheinander. Nichtsdestotrotz, genau, hier im Deutschlandfunk gibt es sozusagen die Empfehlung, die überregionale Aussprache zu wählen. Aber vor Ort und auch in Düsseldorf hat sich Lüchte letztendlich irgendwie ein Stück weit etabliert.
Der Tag am 20. März 2019. Soweit bis hierhin. Für Fragen, Feedback und Anregungen sind wir erreichbar unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.